Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass es so viele heute auch hier sind. Und ja, ich weiß, große Kinder müssen drinnen bleiben. Die ausgewachsenen Kinder, wir dürfen auch drinnen bleiben. Ja, wir haben auch unseren Gottesdienst und so wollen wir uns heute auch die Zeit nehmen, wieder in Gottes Wort zu schauen und uns einfach ermutigen zu lassen. Ja, es tut einfach gut, immer wieder zu gucken, was hat der Herr für uns jeden Tag neu vorbereitet. Und auch heute Morgen, ja, haben wir ein Thema, wir haben schon gehört, Gottesfurcht. Das ist so ein Thema, schwierig. Aber fangen wir einfach mal an und gucken. Lasst euch darauf ein. Ja, wir haben ja alle den Bibelvers, denke ich mal, oft schon gelesen. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Und das, denke ich, brauchen wir auch immer wieder beim Zuhören. Denn wir haben immer so eine Anti-Haltung erstmal als Menschen. Wenn wir eine Information kriegen, ja, erstmal prüfen, erstmal, stimmt das überhaupt, was wir da hören, ne? Und es ist eigentlich auch was Positives, sage ich mal, ne? Aber man kann auch zu negativ sein. Ja, auf jeden Fall brauchen wir die Gnade. Und ja, in der Sommerzeit jetzt, wo wir Ferien hatten, da war es so, wir waren als Familie in einem Freizeitpark, den kennen viele, denke ich mal, Schlossbeck, ja? Ihr kennt den alle, oder? Genau, also das Wichtigste ist, dass die Kinder den kennen. Genau, und dort haben wir einen Familienausflug gemacht und dort gibt es so einen Pfad, der geht über Baumkronen und der ist relativ hoch. Und da merkt man schon, so wenn man oben steht, so das ist so eine wie eine Brücke, dann geht es 10 Meter runter und man guckt runter und man kriegt schon so ein murmeliges Gefühl im Bauch. Also das ist schon etwas, wo man merkt, ja, also es ist nicht unbedingt die Höhenangst, aber man merkt, ja, da ist schon... Da will man nicht runterfallen, ne? Da merkt man schon, dass es weit oben. Und es gibt viele Ängste tatsächlich, ja. Ängste, die wir Menschen entwickeln können, die wir Menschen haben vielleicht. Und zum Beispiel, es gibt die Platzangst. Ein anderes Beispiel fällt mir gerade ein, auch das ist schon ein paar Jahre her. Da war ich mit meiner Frau unterwegs im Auto und da war es so, dass sie plötzlich aufschrie. Und ich habe mich erschrocken. Bin rechts rangefahren und ich dachte, ich habe irgendwas gemacht mit dem Auto. Es ist irgendwas passiert, was ich nicht bemerkt habe. Und dann hat sie gesagt, dass es doch nur eine Spinne war. Ja, also sowas gibt es auch. Arachnophobie. Ja, und in dem Wort Phobie, und das sind ja alles Ängste, ne? Diese Phobien, das ist so vom Griechischen her Phobos. Und das ist auch Gottes Furcht. Da steckt auch dieses Wort Phobie drin. Aber auch ein anderes Wort, griechisches, was auch sowas wie Ehrfurcht sagt. Und ja, es ist so, dass man negativ voreingenommen ist, wenn man über Gottesfurcht spricht, über Gottesfurcht auch etwas hört. Warum? Weil da das Wort Furcht steht. Und ich denke, kein Mensch mag Furcht. Kein Mensch mag Angst haben. Das ist keine positive Emotion. Und von daher ist es völlig normal, dass man in erster Linie jetzt sagt, nee. Also das Thema, spar dir deinen Radikalismus, deinen Fundamentalismus, deinen Glauben, aber ich möchte nichts über Furcht hören und dass ich, wie ich mit meinem Herrn sein soll, da hast du mir nicht reinzureden. Aber die Bibel sagt halt einiges über die Gottesfurcht und ich möchte euch vorweg sagen, es ist sehr, sehr positiv. Man denkt zu Gottesfurcht, oh, das ist negativ, aber tatsächlich ist es genau das Gegenteil ist der Fall. Ja, und da wollen wir jetzt mal reingucken in die Bibel. Ich möchte euch noch Zeit geben, kurz eine Bibel zu nehmen, wenn ihr keine dabei habt. Wir zeigen heute bewusst auch keine Verse an. Nehmt bitte die Bibel, das Schwert Gottes, was euch gegeben ist, und lasst uns zusammen reingucken. Jesaja, Kapitel 33, den 6. Vers. Und zwar, hier steht jetzt, warum es auch positiv ist, die Gottesfurcht. Also, Jesaja Kapitel 33, den 6. Vers. Und du wirst sichere Zeiten haben, eine Fülle von Heil, Weisheit und Erkenntnis. Die Furcht des Herrn, die wird Zions Schatz sein. Die Furcht des Herrn, sagt die Bibel, ist ein Schatz. Also es ist nichts, wovon man Angst haben sollte, sondern es ist ein Schatz, wenn man die Furcht des Herrn hat. Das hört sich irgendwie widersprüchlich an, ne? Für uns Menschen, wenn wir denken, Angst und Schatz, das passt nicht wirklich zusammen. Aber die Bibel sagt doch, das passt zusammen. Es ist ein Schatz. Und deswegen lohnt es sich, diesen Schatz zu suchen. Und das wollen wir heute mal machen. Ich weiß, aus unserem Wortschatz ist Gottesfurcht nicht mehr da. Das ist gestrichen. Das ist ein altmodisches Wort.
mittlerweile, früher war es noch so, da hat man noch gesagt, oh, du bist aber gottesfürchtig. Und das war etwas Positives. Das heißt, du hast ganz viel Ehrfurcht, Respekt und hast Gott geachtet. Und also es war erstmal etwas für sehr gläubige Menschen, ein positives Merkmal, kann man sagen, ja. In der modernen Theologie, da wird das Wort aber rausgedrängt komplett. Gottesfurcht ist quasi gestrichen, ersetzt durch Respekt oder Ehrfurcht oder Ehre Gottes. Aber das ist unbiblisch, denn tatsächlich ist es so, wenn wir in den Psalmen mal nachgucken, die Gültigkeit der Gottesfurcht ist immer noch da. Auch wenn sie von vielen Menschen gerne weggestrichen werden würde, weil es halt so negativ sich anhört, das Wort, ist es etwas, was dem Herrn sehr wichtig ist. Und er hat es als etwas sehr Besonderes emporgehoben. Ich lese das mal vor. Psalm 19, den 10. Vers. Die Furcht des Herrn ist rein. Sie bleibt in Ewigkeit. Also es ist nicht nur für das Alte Testament, für die Zeit vom Alten Testament, sondern es ist auch für heute und auch noch für morgen. Und selbst in 1000 Jahren ist die Gottesfurcht ein ganz wichtiges Thema für unseren Herrn. Und es ist immer noch ein Schatz. Nun, in den Sprüchen, da steht ganz viel über die Gottesfurcht. Und lasst uns mal aufschlagen, die Sprüche Kapitel 1, den 7. Vers. Wir werden auch heute viel in den Sprüchen noch lesen, denn da steckt ganz, ganz viel drin zum Thema Gottesfurcht. Aber es ist in der ganzen Bibel verstreut. Überall findet man Hinweise darauf. Ja, also Sprüche Kapitel 1, den 7. Vers. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Als ich diesen Vers vor ein paar Monaten gelesen habe, dann ist mir bewusst geworden, ich möchte dieses Thema auch mal behandeln als Predigt. Denn es ist der Anfang der Erkenntnis. Welche Erkenntnis nicht von irgendeinem Wissen, sondern dem Verständnis, wer ist Gott? Und da dachte ich so, wenn das der Anfang ist, warum sieht man die Gottesfurcht oder hört man so wenig davon? Das ist doch ein wichtiges Thema dann. Und deswegen behandeln wir das heute. Und wenn du keine Lust hast auf dieses Thema, wenn du sagst, ach, bleib mir weg mit Gottesfurcht, das ist negativ, dann sagt die Bibel ganz klar, dann bist du ein Tor. Du verachtest die Weisheit. Und Tor heißt nichts anderes heutzutage als ein Dummkopf. Also es ist klipp und klar, was hier der Herr sagt und wie er zu seinem Wort steht. Also es ist ein sehr spannendes Thema. Und wann muss man denn jetzt gottesfürchtig sein? Das ist dann auch so interessant. Beispiel, am Friedhof vielleicht, muss man da gottesfürchtig sein, wenn jemand beerdigt wird? Oder beim Abendmahl, wenn man Abendmahl zu sich nimmt? Oder wenn man irgendeinen Dienst hat, wo man auffällt? Ist es da die Zeit, gottesfürchtig zu sein? Da sagt die Bibel auch ganz klar in den Sprüchen, Kapitel 23, im 17. Vers. Sprüche 23, Vers 17. Dein Herz sei nicht eifersüchtig auf die Sünder, sondern trachte alle Zeit eifrig nach der Furcht des Herrn. Also hier steht ganz klar, alle Zeit, das heißt immer, wir sollen immer gottesfürchtig sein. Und wir sollen nicht einfach nur gottesfürchtig sein, sondern wir sollen eifrig danach trachten. Eifrig ist so ein Wort, was deine Haltung angeht. Ja? Also bin ich motiviert oder eher so, ach ne, muss ich das jetzt machen? Eifrig steht hier. Also ja, du sollst sogar eifern danach. Ja? Es ist etwas, was du gerne machen sollst. Und nun, was bedeutet das für uns, dass wir jederzeit auch gottesfürchtig sein sollen? Das wollen wir gleich mal gucken. Zunächst einmal vielleicht etwas, was mir auch aufgefallen ist, Generelles. Also Gottesfurcht gibt es nicht nur bei wiedergeborenen Christen. Es gibt es auch bei Menschen, die allgemein glauben, dass es einen Gott gibt. Und das sehen wir auch übrigens in der Bibel. Zum Beispiel im Pfingsten, in diesem Wunder von Pfingsten, da gab es viele gottesfürchtige Juden. Das waren keine bekehrte Menschen und sie haben aber Gottesfurcht gehabt. Bei Jona, die Seeleute, die haben auch geglaubt, dass irgendein Gott da war und da haben sie ihre ganze Hab und Gut über Bord geschmissen, um ihr Leben zu retten. Also sie hatten eine Gottesfurcht. Sie wussten es. Nur noch Gott kann uns retten in dem Moment. Und da war eine Gottesfurcht zu sehen. Eine andere Situation, die wir sicherlich auch kennen, ist bei Josua, als Israel jetzt noch nicht ins verheißene Land gekommen war, als sie noch vor dem Fluss Jordan waren, also den noch nicht überquert hatten, da hat Josua Anleitungen bekommen, wie sie das alles denn machen sollten jetzt, wie sie den Fluss überqueren sollten als Israeliten und wie sie danach Jericho einnehmen sollten. Und bis zu dem Zeitpunkt hatte Mose eigentlich immer das Sagen. Nun war Mose verstorben und Josua hatte diese schwierige Leitungsaufgabe. Und als die Menschen sahen, dass Josua die Verbindung zu Gott hatte, so wie sie Mose hatten, da steht in Josua, hatten sie Angst. Sie fürchteten sich vor Josua. Das ist auch Gottesfurcht. Nun, sie haben nämlich durch Josua Gott erkennen können. Sie haben gesehen, oh, das ist gefährlich. Der steht mit dem in Verbindung, der uns alle mit einem Wort vernichten kann. Mit dem möchte man keinen Streit haben. Aufpassen, wie man mit Josua umgeht. Und das ist also diese allgemeine Gottesfurcht, diese generelle, sage ich mal. Man kann sich so erklären wie mit zum Beispiel Feuer. Ja, also wir brauchen Feuer als Menschen. Wir brauchen das, um Wärme zu haben, um zu kochen, um Wasser aufzukochen, zum Beispiel für einen Kaffee. Also mittlerweile nicht mehr Feuer, aber dennoch. Früher war das so, dass man halt Feuer noch intensiv benötigt hat. Ja, und wir wissen aber alle, Feuer hat was sehr Positives, aber es kann auch sehr negativ sein, wenn man ihm zu nahe kommt. Da verbrennt man sich. Genauso auch mit Strom. Strom ist was Geniales. Ja, ihr hört mich über Strom quasi. Ohne Strom würdet ihr nichts hören. Also eine leise Stimme. Und auch das Licht, was wir haben. Ja, wir haben so viel einfach Energie, diesen Strom. Aber sobald wir dieser Energie ausgeliefert sind, da steht es wirklich schlecht um uns. Ja, wir vertragen wenig Elektrizität als Menschen. Und so kann man sich das vorstellen, diese allgemeine Gottesfurcht, die da erwähnt wird immer wieder in der Bibel, was das sein könnte. Nun, heutzutage gibt es das nicht mehr. Die Menschen glauben nicht mehr an Gott. Und das ist so, besonders in westlichen Ländern wie Deutschland. Wir sind geprägt durch die Wissenschaft. Die Wissenschaft sagt uns, wie die Welt erschaffen ist. Sie sagt uns, ein Gott gibt es nicht. Sie belächelt das Wort Gottes und die Menschen, um sich zu Gott zu bekennen, müssen sie sich erstmal gegen die Wissenschaft quasi stellen. Zumindest wird das so angesehen. Und somit gibt es die Gottesfurcht nicht mehr. Man fürchtet sich nicht vor Gott, man fürchtet sich eher, man ist imponiert davon, wie viel die Wissenschaft schon kann. Und auch wenn die Erkenntnisse immer wieder neu und revidiert werden, in der Wissenschaft hält man daran lieber fest als an einen Gott, den man vielleicht nicht sieht und deswegen auch nicht glaubenswürdig sein kann. Ja. Aber die Gottesfurcht, die gab es auch in Deutschland noch vor ein paar Jahren. Da hat man noch geflüstert in der Kirche, da hat man sich noch hingesetzt, auch als Kind. Und ja, das ist nicht unbedingt nur dieses, weil gedrückt wurde von oben, sondern da war allgemein noch im gesamten Volk Atheismus nicht so verbreitet, wie es jetzt ist. Und somit auch gottesfürchtige Menschen waren noch mehr vorhanden. Das gibt es nicht mehr. Das gehört der Vergangenheit an, leider. Vielleicht kommt es ja wieder. Nun, in der Bibel steht, wie wir Christen auch Gottesfurcht haben sollten. Und das steht in 1. Petrus. Lasst uns ins Neue Testament nun einmal gucken. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 14 bis 17. Also auch im Neuen Testament sind ganz viele Verse, die die Thematik Gottesfurcht und die Furcht des Herrn behandeln und die auch wichtig sind für uns Christen. Nun, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 14 bis 17. Als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch hier ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Ja, wir sind Fremdlinge hier, weil unsere Heimat der Himmel ist, von wiedergeborenen Menschen. Also wenn wir sterben, dann gehen wir heim, in die Heimat. Ja? Also Gottesfurcht ist etwas, was noch neutestamentlich ist, was auch erwünscht ist, immer noch. Ich weiß, die modernen Übersetzungen wie Hoffnung für alle und auch das neue Leben, die übersetzen hier anders und streichen das Wort Gottesfurcht, aber dem ist halt nicht so. Der Wandel ist immer noch in Furcht zu vollziehen. Und ja, es ist ganz wichtig, dass wir Gott richtig verstehen. Warum handeln so wenige Menschen danach, nach dem Heiligsein, weil Gott heilig ist? Ich denke, das hat damit zu tun, dass wir oft von geistlichen Leitern belogen werden, weil sie bequem sind und die Wahrheit verschweigen und Gott einseitig beschreiben. Gott ist vielseitig. Ja, wir sind ja auch nicht nur traurig oder nur fröhliche Menschen. Wir sind ja auch kompliziert. Gott hat auch einen großen Charakter. Er ist ein dreieiniger Gott und er hat viele Eigenschaften. Aber man betont die Gnade, man betont die Liebe und den Rest lässt man einfach unter den Tisch fallen. Den Rest gibt es auch und der Rest ist genauso wichtig, weil er genauso Gott ausmacht. Ja? Und das finde ich einfach traurig, dass die Menschen, um irgendwelche Ziele zu erreichen, zum Beispiel eine volle Gemeinde, von der Wahrheit, die sie predigen sollten, abweichen, um möglichst eine volle Gemeinde zu haben oder eine Kirche. Und ich möchte es einfach mal so sagen, Jesus Christus und auch Gott, der Vater, das sind nicht irgendwelche toleranten Kumpels oder dein Daddy, den du anbeten kannst und wo du einfach eine coole Beziehung mit ihm hast. Das sehen wir nicht in der Bibel, ihr Lieben. Und die Bibel ist der Maßstab. Die Bibel ist der einzige Maßstab. Ja, nicht die Kultur, weil die Kultur ändert sich ständig. In ein paar Jahren, wer weiß, wie da die Kultur ist. Das wissen wir nicht. Aber deswegen, wir dürfen uns nicht an der jetzigen Kultur orientieren als Christen, sondern an dem Wort Gottes. Und da sehen wir einfach, dass wir ganz anders mit Gott umgehen sollten, als es uns vorgelebt wird von vielen modernen Theologen auch. Gott ist nicht nur ein Gott der Liebe, es ist auch ein Gott, der zornig ist, der die Sünde hasst, der Richter ist, der ja die Wahrheit liebt. Und hört sich radikal an. Nun, Gott ist radikal. Er fordert einen radikalen Nachfolge. Und das ist die Bibel. So sagt es uns ganz klipp und klar die Bibel. Und das ist auch schön, dass man irgendwo die Wahrheit lesen kann, dass es noch die Wahrheit gibt. Denn wir werden von allen Seiten informiert, aber oft sind die Informationen sehr fehlerhaft. Und ich möchte einfach nochmal sagen und betonen, wir haben vorhin auch ein ganz schönes Lied gesungen. Gott ist souverän, ja. Er befehligt und er redet zu den Gewalten des Meeres und sie bewegen sich. Ja, es gibt sogar Tsunamis. Es gibt Gewalten, die so riesig sind, dass wir Menschen uns gar nicht mehr wehren können dagegen. Ein Tornado, ein Wirbelsturm. Es gibt Flüsse, die reißend sind. Ich weiß nicht, wer schon mal im Fluss stand, der wirklich Strömung hatte. Das reißt einem die Füße weg. Ja, es gibt Gewalten einfach, denen wir Menschen gar nicht trotzen können, die über uns stehen. Ein gutes Beispiel, finde ich immer, ist dazu die Sonne. Weiß jemand, wie viel größer die Sonne ist als unsere Erde zum Beispiel? Schwierig, ne? Wusste ich auch nicht. Ich habe es nachgelesen. Also 110 Mal größer ist die Sonne als unsere Erde. Und das ist enorm, wenn man überlegt, Gott befehligt auch der Sonne. Er hat sie berufen ins Dasein. Und es gibt aber auch Sterne, die noch ein bisschen größer sind. Zum Beispiel ein Stern, das ist der größte, VY Canis heißt er. Der ist 200.000 Mal größer als unsere Erde. Das muss man sich mal vorstellen. 200.000 Mal größer als die Erde, 1.600 Mal größer als die Sonne. Das sind Dimensionen, die können wir uns gar nicht vorstellen. Das übersteigt einfach unser Vorstellungsvermögen. Und über diese Mächte, die hat Gott ins Leben gerufen, über seine Worte. Und über die befehligt er und er redet zu ihnen, sei da und sie sind da. Und übrigens auch zu uns Menschen sagt er Sachen. Doch wir Menschen, wir sind nicht wie diese Gewalten. Die sagen, nein, Gott, du nicht. Du hast mir das nicht zu sagen. Ja? Merkt ihr das? Wir wagen es zu widerstehen. Ja, die Sonne, die mächtige Sonne, dann dieser Planet, der Stern, den ich gerade genannt habe, der widersteht auch nicht. Aber wir Menschen, wir widerstehen Gott. Wir haben einen so großen Trotzkopf, dass wir sagen, nein, Herr, ich möchte mich nicht bekehren. Ich möchte mein Leben so leben, wie ich es lebe. Und da hast du mir nicht reinzuleben. Und wenn ich mich bekehren sollte, dann nur damit ich errettet werde zum Beispiel. Oder ja, ich bekehre mich und komme sonntags zur Gemeinde, aber ich werde nicht mein ganzes Leben umkrempeln. Das ist falsch. Gott möchte so eine Nachfolge nicht. Und sie endet nicht im Himmel, diese Nachfolge. Das sagt uns die Bibel. Und deswegen ist es ganz wichtig, die Wahrheit zu hören und auch Gott die Ehre zu geben für seine Souveränität. Denn sie gebührt ihm. Und ja, das bewirkt alles, wenn man diese Sachen hört, wie groß Gott ist, auch Gottesfurcht. Ja? Dieses richtige Gottesbild zu haben, wer Gott der Schöpfer ist, vor dem wir alle eines Tages treten werden, egal wie wir unser Leben führen. Wenn es beendet ist, werden wir uns bei Gott befinden. Und ja, das bewirkt, kann bewirken, Gottesfurcht. Es kann auch einfach Trotz bewirken und Arroganz und Abneigung. Das ist auch eine Reaktion, die wir Menschen ja, wie ich sagte, gut drauf haben. Ja, also es ist, ich würde sagen, es ist nicht eine Furcht, so wie die Angst ist, wo man nur noch Angst hat, wenn man Gott begegnet. Ja, aber wir sehen schon, es ist eine Art der physischen Angst auch da in der Gottesfurcht. Und das steht in Hebräer, im Kapitel 12, Vers 21. Lasst uns das mal nachlesen. Also Hebräer, Kapitel 12, den Vers 21. Und zwar geht es darum, das war am Berg Sinai, wo Mose die Macht Gottes erkannt hat. Sein Gottesbild wurde kompletter in dem Moment. Und wie reagierte er, als er Gott mehr erkannte? Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere. Hört sich das nach dem toleranten, coolen Daddy an? Ich finde nicht. Und da sehe ich einfach, das ist Gott, wie er sich offenbart. Und Mose, der ihn wirklich kannte. Und ich bin mir sicher, Mose hatte eine innigere Beziehung als jeder von uns hier mit Gott. Denn er musste dieses Volk Israel, was störrisch war, wirklich, es hat ihm das Leben sehr schwer gemacht. Es wollte ihn steinigen und nicht nachfolgen und, und. Und er hat sogar mit Gott gehandelt für Israel. Er hat sein Leben quasi niedergelegt für Israel auch und ist mit Gott ständig in Kontakt gegeben und hat sich von ihnen stärken und leiten lassen. Und hier steht, ich bin erschrocken und zittere, als er ihn wirklich so ein bisschen erkennt. Und da wundere ich mich über meine Beziehung zu Gott, warum zittere ich nicht? Ich habe Gott nicht so erkannt, wie Mose ihn erkannt hat. Warum zitterst du nicht? Weil du Gott nicht so in dem Moment erkannt hast, wie du jetzt bist, wie Mose ihn da erkannt hatte. Nun, auch Isaak war jemand, der Gott so erkannt hat, wie es Mose hier erkannt hatte. Ja, als Jakob über seinen Verwandten Isaak redet, sagt er, dass Isaaks größte Furcht in seinem Leben, sein größter Schrecken war sein Gott. Das hört sich schrecklich an, finde ich, wenn man das so hört. Aber es steht in der Bibel, das ist nicht ausgedacht von mir, das steht ja in der Bibel. Und da wundert man sich einfach drüber, wie kann Isaak das Größte, was ihm Angst macht in seinem Leben, ist Gott. Es wundert einen, wenn man das so liest. Aber dann habe ich gedacht so, was uns wirklich am meisten Angst macht, das ist tatsächlich ähnlich wie Gott. Das ist das, was unser Leben nämlich bestimmt. Wenn du Angst hast, arm zu sein, dann wirst du dein Leben damit verbringen, alles dran zu setzen, um reich zu werden, um irgendwie so viel Geld zu haben, dass du nicht arm wirst. Du wirst auch, wenn du Angst hast vor Kranksein, dann wirst du auch versuchen, dich gesund zu ernähren. Du wirst darauf achten, auch besonders jetzt in der Corona-Zeit. Vielleicht wirst du gar nicht mehr Kontakte haben mit Menschen, einfach um dich zu schützen. Und da sehen wir auch, das bestimmt unser Leben. Unsere Furcht bestimmt unser Leben. Man möchte so als Mensch sein, ach, ich bin frei. Und deswegen mache ich, was ich kann. Jetzt, in dem Moment, wo ich lebe. Weil wer weiß, wann ich sterbe. Dann hast du Angst vor dem Tod. Und deswegen hast du in deinem kurzen Leben so viel Angst, dass du alles ausprobieren möchtest. Weil du weißt genau, die Zeit ist begrenzt. Das heißt, das ist auch keine Freiheit mehr. Es ist ein Selbstbetrug, den wir da haben. Ja? Und das heißt, wir Menschen werden durch eine Furcht quasi, unser Handeln durch eine Furcht bestimmt. Und deswegen ist die Gottesfurcht so wichtig. Denn dann setzen wir alles daran, Gott zu gefallen, wenn wir ihn fürchten. Wenn wir verstehen, wer er ist, wie mächtig er ist. Und das finde ich einfach ganz toll, dass das so klipp und klar auch in der Bibel steht. Nur man muss es halt auch suchen. Sprüche 2, die Verse 1 bis 5, die sind jetzt ganz wichtig für uns. Schlag die mal ruhig auf. Sprüche Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Denn darin stehen jetzt, da steht die Anleitung, wie man gottesfürchtig wird. Und auch, was man dafür erfüllen muss, steht da auch ein bisschen drin. Also Sprüche, Kapitel 2, 1 bis 5. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, so dass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Also, lasst uns mal genauer diese Verse angucken. Wie ich sagte, sie sind wichtig für uns, wenn wir das erlangen wollen, wenn wir so eine Beziehung haben wollen, wie Mose sie hatte, wie Isaak sie hatte und wie viele andere Menschen, die in der Bibel beschrieben werden, sie hatten. Dann lasst uns diese Verse genauer angucken. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst. Erstmal müssen wir die Worte annehmen, die Gott uns sagt. In seinem Wort. Und es ist nicht einfach. Wir brauchen die Gnade dazu. Denn es ist ein geistlicher Kampf. Wir sind so geprägt als egoistische Menschen und wir wissen sehr viele Sachen und wir halten fest an unserem Wissen. Und dann hören wir etwas anderes und sagen, nein, Herr. Und ihr seht, also wenn wir keine Demut haben, da ist eine Voraussetzung. Man muss demütig sein, um die Worte überhaupt anzunehmen. Denn der arrogante Mensch sagt, nein, ich weiß genau, wie der Hase läuft. Ich brauche das nicht. Und das heißt, Voraussetzung Nummer 1 ist in Demut, die Worte annehmen. Dann und meine Gebote bei dir bewahrst, das heißt, sie wirklich ernst nehmen und darauf achten, dass ich weiß, was sie sind, sonst kann ich sie nicht bewahren, vielleicht sogar auswendig lernen. So, wie sollst du sie bewahren? So, dass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest. Der Weisheit dein Ohr, das heißt, dass du wirklich, wie ich sagte, versuchst zu verstehen, was will Gott mir sagen? Denn das macht weise, wenn wir das verstanden haben. Weil, ja, das steht so in der Bibel, dass wer sucht, der wird die Weisheit dann auch finden. Und wie sollen wir das machen? Das Herz der Einsicht zu wenden. Einsichtig ist derjenige, der einsieht, wie er ist, wer er ist und versteht, wer Gott ist. Und dann verändert er das. Er bleibt nicht einfach bei seiner Haltung. Ein Beispiel dafür ist die Schöpfungsgeschichte. Viele, die sich bekehren, haben den ersten großen Kampf direkt am Anfang der Bibel. Da steht, in 7 Tagen schuf Gott Himmel und Erde und die Galaxien und alles drumherum. Das hört sich so verrückt an, wenn man das hört. Man ist jahrelang geprägt und überzeugt, dass das natürlich ein Quatsch ist, dass das nicht die Wahrheit ist, aber die Bibel sagt es uns. Die moderne Theologie sagt ja, aber ein Tag ist wie 1000 Jahre in der, für Gott. Aber wie sind die Nächte dann für Gott? Also das passt nicht alles. Die Menschen versuchen, das irgendwie so zu biegen, anstatt das Wort anzunehmen für das, was es ist. Und hier werden wir aufgefordert, in Einsicht die Bibel anzunehmen. Das, was wir nicht vielleicht verstehen und glauben können. Und es gibt immer wieder Sachen, die wir hier sehen werden in der Bibel, auch als wiedergeborene Menschen, wo wir sagen, boah, an dem Punkt, da, das ist so schwer für mich. Den kann ich einfach nicht annehmen. Das ist so hart. Dann bete, dass du ihn in den Glauben annehmen kannst. Nimm es einfach an den Glauben. Unser Wissen ist begrenzt. Der Herr hat diese Grenzen nicht. Ja, dann ein weiterer Punkt. Wie du letztendlich nach den Worten, also dass du forschst, wie nach Schätzen. Ne? Ich weiß nicht, also ich habe ein Hobby, zumindest hatte ich das mal gehabt. Ich bin mit dem Metalldetektor unterwegs gewesen und habe nach Münzen gesucht und hatte dabei meine Freude, wenn ich vorher schon wusste, im Boden ist eine Münze. Und da steigt so eine Art Vorfreude in einen auf. Nämlich, wer weiß, was das jetzt ist. Ne? Man sieht schon, was für Metall, ob es Gold, Silber ist oder Kupfer. Und man weiß, da liegt was drin. Da steigt eine Vorfreude. Und mit so einer Vorfreude sollen wir auch suchen. Und wir sollen auch genau untersuchen. Keiner würde dann, wenn er weiß, da ist eine Goldmünze drin, den Erdhaufen, den man rausholt, aushebt, den würde man genau untersuchen, wenn man weiß, da ist Gold drin. Genau so ist es mit der Bibel. Wir sollen sie genau untersuchen. Da ist Gold drin. Und das Gold ist die Furcht des Herrn. Und übrigens, hier steht ganz klar, dass die Furcht des Herrn und die Erkenntnis zusammenhängen. Ja, das gehört zusammen. Wenn ich gottesfürchtig bin, dann habe ich Gott mehr erkannt. Und so ist es immer ein Stückwerk. In unserem ganzen Leben, wir können immer gottesfürchtiger werden. Es ist nicht ein Ist-Zustand allein, jetzt bin ich gottesfürchtig. Das kann immer sich steigen. Je mehr ich Gott entdecke in der Bibel, mehr verstehe, wie vielfältig er ist, dass er nicht nur der Gott der Liebe, der Gnade ist und jetzt bin ich errettet und dankbar und muss nichts mehr machen. Nein, sondern dass ich auch gucke, was für andere Seiten hat Gott und darin forsche, dann werde ich auch mehr Gottesfurcht entwickeln. Ja, also das ist eine ganz schöne Anleitung, wie wir zu Gottesfurcht kommen. Und jetzt komme ich zu einem unangenehmen Thema, besonders für wiedergeborene Menschen. Und zwar zu einer Frage. Wie viel Zeit verbringst du mit den Worten deines Herrn? Wie lange suchst du nach diesen Schätzen? Wir haben gerade eben gelesen, dass wir danach suchen sollen, wie nach Schätzen. Und in anderen Stellen der Bibel, wir sollen die Bibel Tag und Nacht studieren. Wie viel Zeit verbringst du damit? Es ist ganz wichtig, diese Frage zu stellen, weil wir prägen über das Bibellesen unser Gottesbild. Also wir entwickeln entweder die Furcht des Herrn über die Bibel lesen oder wir entwickeln das Gottesbild, wenn wir nicht die Bibel lesen, wenn wir Gott nicht die Zeit geben, dann entwickeln wir das Gottesbild über das Hören, ja, über das, was Menschen über Gott sagen. Und da wird der Teufel euch beeinflussen, mich beeinflussen. Und er wird versuchen, uns ein falsches Gottesbild einzureden. Deswegen ist es wichtig, selber die Bibel aufzumachen und sich selbst zu informieren. Wie ist denn Gott? Stimmt das überhaupt, was ich gehört habe heute Morgen? Hat der Mann das einfach nur so erzählt oder stimmt das? Ist Gott wirklich so? Oder das, was meine Eltern mir erzählt haben, als ich ein Kind war, stimmt das? Forscht in der Bibel, hinterfragt und bildet euer eigenes, vollständiges und richtiges Gottesbild. Lehnt euch nicht zurück und lasst euch quasi füttern von irgendwelchen Theologen. Es gibt tolle, gute Theologen, die wirklich perfekt die Bibel fast auslegen. Aber wer weiß, ob sie wirklich das für den Herrn tun. Wer weiß, ob, wenn wir nicht kennen die Bibel, wie sollen wir das, wonach sollen wir dann den Maßstab, dann hören wir den einen Guten und der andere Gute, der sagt was ganz anderes. Wo soll ich jetzt sein? Wo soll meine Meinung sein? Und deswegen ist es so wichtig, selbst die Bibel auszulegen und selbst die Bibel zu lesen. Und es kann eine große Hilfe sein, wenn man auch Theologen hat. Und das ist auch etwas sehr Gutes. Das will ich nicht schlecht darstellen. Es ist aber schlecht, wenn es unsere einzige Informationsquelle ist. Das sagt die Bibel klipp und klar. Und etwas anderes passiert dann auch. Und zwar, der Teufel, der flüstert uns eine Lüge ein. Mir genauso wie euch. Und zwar, dass die Bibel ein langweiliges Buch ist. Ein Buch ist, was kompliziert ist. Ein Buch ist, was von Menschen geschrieben wurde. Ein Buch ist, was viel Zeit braucht und Lust braucht zum Lesen. Und es ist sehr anstrengend und deswegen fällt es unterm Tisch. Wir nehmen uns nicht die Zeit am Tag. Aber wir verpassen dabei einen riesigen Segen Gottes, denn Gott offenbart sich in der Bibel. Er offenbart die Liebe Jesu Christi, nicht allein am Kreuz, sondern dem, was wir hören von den Predigten nach. Jesus ist für mich gestorben. Warum ist er für mich gestorben? Da steht alles in der Bibel. Gott ist so vielfältig und wir können ihn so gut entdecken in der Bibel, aber wir lassen es nicht zu. Wir glauben lieber den Lügen des Teufels, dass die Bibel ein unattraktives, langweiliges Buch ist. Und das ist traurig. Und es reicht auch nicht aus zu sagen, ja, ich kenne mich jetzt im Neuen Testament gut aus und ich weiß, was der Herr Jesus und so will und er liebt mich. Und das Alte Testament, das ist so voller Krieg und Schmerz und Leid und das passt nicht zu dem Gottesbild, was ich habe, das lasse ich raus. Das ist nicht Gott. Gott offenbart sich im Alten Testament genauso wie im Neuen Testament. Selbst wenn wir, und das glaube ich nicht, dass es jemals ein Mensch geschafft hat, 50% des Neuen Testamentes wirklich Gott in jeder Stelle erkannt haben, dann haben wir nur 50% von Gott erkannt und kennen ihn nicht wirklich. Also ihr seht schon, beides ist wichtig und deswegen ist unsere Zeit so kostbar, sie hier zu investieren. Und wie viel Zeit verbringen wir denn mit unserem Vergnügen, alt und auch jung? Wie viel Zeit verbringen wir mit dem Entspannen? Jetzt möchte ich gerade nicht, jetzt möchte ich entspannen. Die Arbeit war anstrengend und sie ist anstrengend. Jeder, der arbeitet, der weiß, dass es anstrengend ist. Auch die Leute, die nicht arbeiten, die zu Hause sind, die einen Haushalt zu tun haben, das ist auch Arbeit. Und ja, auch die haben dann die Ausrede, ja, ich habe so viel gemacht, ich kann gerade nicht, das ist mir zu anstrengend. Ja, das sind diese Lügen, diese Informationen, die in uns stecken, aber ganz tief drin stecken, die wir bekämpfen müssen aktiv. Die Bibel ist so spannend, man merkt gar nicht, wie eine Stunde Bibellesen vergeht, wenn man mal anfängt. Es ist wirklich spannend und es macht Freude, weil man den Herrn erkennt und dann hat man plötzlich eine Erkenntnis. Selbst, nicht über eine Predigt, die ich gehört habe, sondern selber, weil ich die Bibel gelesen habe, erkenne ich Gott. Das ist ein Wert, den wir gar nicht genug schätzen können als Christen. Und jeder, der das nicht hatte bis jetzt, das ist eine Armut. Und die Lösung ist hier. Es ist ganz einfach. Nehmt die Bibel, lest sie und studiert sie. Und man erkennt auch, dass das komisch ist, wenn man die Bibel nicht liest, daran, dass die meisten von uns, denke ich mal, fleißige Menschen sind. In jedem Lebensbereich ist man fleißig. Man ist fleißig auf der Arbeit, man ist fleißig in der Kindererziehung, im Haushalt, mehr oder weniger. Und in vielen Bereichen des Lebens ist man normalerweise fleißig und gibt sein Bestes und lehnt sich nicht zurück und macht nichts und entspannt. Aber bei der Bibel, da sind wir auf einmal faul. Und das ist ein Hinweis, dass es ein geistliches Problem ist. Kein menschliches, ob ich fleißig bin als Charakter oder faul, sondern es ist in erster Linie ein geistliches Problem. Gut, ich habe euch jetzt genug schlechtes Gewissen eingeredet. Das ist immer ein Thema, wo jeder einfach dran arbeiten muss, immer und immer wieder. Wo jeder sich aufraffen muss und sagt, nein, ich möchte meine Zeit für den Herrn investieren. Und ich möchte ihn besser erkennen und kennenlernen. Und dazu steht ganz viel Tolles und Positives in den Sprüchen. Und da werden wir jetzt auch nochmal reingucken. Ja, also Verheißungen, wir hatten schon letzte Woche ganz toll das Thema Verheißungen und jetzt wollen wir auch noch ein paar Verheißungen hören. Und zwar in den Sprüchen. Schlagt ruhig schon mal die Sprüche auf, weil da sind ganz viele Verheißungen. Sprüche Kapitel 10, Vers 27. Erste Verheißung. Sprüche 10, 27. Die Furcht des Herrn verlängert das Leben, aber die Jahre des Gottlosen werden verkürzt. Wir haben letzte Woche noch gesagt, ja, was verlängert denn das Leben? Ärzte suchen danach irgendwie nach Medizin. Jeder wünscht sich so ein Elixier, was für ein Jahr, 2 Jahre, 10 Jahre das Leben verlängern würde. Nun, hier ist das Elixier, Gottesfurcht. Das steht so in der Bibel 1:1. Es verlängert das Leben. Warum verlängert es denn das Leben? Ich habe darüber ein bisschen nachgedacht, was könnte denn die Erklärung sein? Und mir ist bewusst geworden, es ist eigentlich relativ einfach. Und zwar, man lebt länger als gottesfürchtiger Mensch, weil man die Gesetze Gottes achtet. Man hält sich an die Gesetze, an die Verkehrsordnungen. Somit hat man statistisch schon mal gesehen, weniger Wahrscheinlichkeit, dass man in einen Unfall verwickelt wird, ja, wenn man sich dran hält. Man trinkt nicht exzessiv Alkohol. Man schädigt nicht so mit seiner Leber oder kriegt einen riesen Bierbauch am Ende der Tage und hat Herzprobleme danach. Ja, also man achtet auf seine Gesundheit dadurch und so weiter und so fort. Also es gibt ganz viele positive Aspekte, die wir haben, dadurch, dass wir gottesfürchtig sind. Und somit wird unser Leben verlängert. Ja? Sprüche 14, Vers 26. Und ihr Lieben, das sind nur ganz wenige Beispiele. Die Bibel ist voll mit Verheißungen, was die Gottesfurcht angeht. Also Gott wünscht sich das sehr, dass man gottesfürchtig ist. Nun, Sprüche 14, den Vers 26. In der Furcht des Herrn liegt starkes Vertrauen. Er wird auch seinen Kindern eine Zuflucht sein. Wir vertrauen Gott mehr, wenn wir ihn fürchten, als wenn wir ihn nicht fürchten. Wir vertrauen ihm, wir wissen, was er kann. Wir wissen, man kann mit ihm rechnen. Er wird da sein, wenn alle Menschen mich verlassen. Gott wird da sein. In dem schlimmsten Moment, wo man denkt, alles zerfällt, Gott ist da und er ist nach wie vor und steht zu seinem Wort. Und das stärkt einen. Und das ist nicht nur etwas Tolles, sondern es ist etwas, mit dem wir rechnen dürfen. Das trifft zu. Und Gottes Furcht ist etwas, was alle Ängste austreibt. Eine Furcht, die Furcht besiegt. Also das finde ich ganz toll, weil wenn wir Vertrauen haben in jemanden, selbst einem Menschen, wir wissen, wir können mit ihm rechnen, dann vertrauen wir darauf und überwinden gewisse Ängste, die wir haben. Also spart euch das Geld, um mit euren Ängsten zum Psychologen zu gehen. Investiert in Gottesfurcht. Dein Vertrauen wird so stark wachsen können, wenn du Gott dementsprechend fürchtest, dass du keine Angst mehr hast vor gewissen Sachen. Es treibt Menschenfurcht aus zum Beispiel. Viele Menschen leiden darunter ganz stark. Menschenfurcht ist eine der größten Ängste. Was werden die anderen Menschen denken, wenn sie wissen, wie ich denke und wie ich bin, wie böse ich tatsächlich auch bin? Und diese ganzen Gedanken, die wir haben, das wird alles ausgetrieben, wenn wir verstehen, wer Gott ist, wie groß Gott ist. Es ist völlig egal, ob jemand mich erkennt für das, was ich bin und wie er mich behandelt. Ja, das ist eine Sache, wir sind einfach noch klein in der Gottesfurcht und deswegen verfallen wir als Christen in viele Ängste. Ja, im 1. Johannes 4, im Vers 18, da steht sogar, dass in der Liebe keine Furcht ist, in der vollkommenen Liebe. Dann ein anderer Bibelvers, wo es steht, dass wir keinen Geist der Furcht haben als Nachfolger Jesu. Also wir müssen uns nicht von unseren Ängsten steuern lassen, außer von der Gottesfurcht. Sie soll unser Antrieb sein. Und ein weiteres sehr positives finde ich im Psalm 25, sehr ermutigendes Wort. Psalm 25, Vers 14. Das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten, und seinem Bund lässt er sie erkennen. Gott vertraut auch dir, wenn du ihn fürchtest. Wenn du Gottesfurcht hast, wird er sogar seine Geheimnisse mit dir teilen. Ich würde niemals ein Geheimnis einen Feind sagen, denn ich weiß, der wird es weitergeben. Ne? Er wird es brechen, er wird mein Vertrauen missbrauchen und wird es weitergeben, um mir zu schädigen. Und bei Gott ist es so, er vertraut uns die Geheimnisse an, wenn wir gottesfürchtig sind. Er gibt nicht jedem das Wissen der Bibel und er gibt nicht jedem Erkenntnis. Nur den Gottesfürchtigen gibt er das. Das heißt, wenn du Gott nicht respektierst, nicht ehrfürchtig vor ihm bist, nicht weißt über seine Macht, der wird dir nicht alles sagen. Du wirst nicht alles wissen. Und als gottesfürchtiger Mensch erhält man Geheimnisse. Also das ist ein Riesensegen und ein Vorrecht, finde ich. Ein weiteres Wort in Sprüche 19, Vers 23. Vorletzte Wort. Sprüche 19, Vers 23. Die Furcht des Herrn dient zum Leben. Wer daran reich ist, der wird über Nacht von keinem Unglück heimgesucht. Du stehst unter einem besonderen Schutz Gottes, wenn du ihn fürchtest. Gott achtet auf diejenigen, die ihn fürchten. Er liebt sie ganz besonders und er schützt sie ganz besonders. Er vertraut ihnen ganz besonders. Wir sehen schon, dieses Thema Gottesfurcht, es ist eigentlich ein sehr positives Thema. Man geht daran als Mensch mit so einer Abneigung. Aber es ist so gut, es tut einfach so gut zu wissen, wie Gott uns liebt, ne? Auch wenn wir ihn fürchten. Und Sprüche 22, die Verse 4 bis 5, damit werde ich mal quasi beenden an Versen. Sprüche 22, die Verse 4 bis 5. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Dornen und Schlingen sind auf dem Weg der Verkehrten. Wer deine Seele bewahren will, bleibe fern davon. Nee, wer seine Seele bewahren will. Also Reichtum, Ehre und Leben kriegt der, der gottesfürchtig ist. Das heißt nicht, dass ich hier sage, dass du reich wirst im Portemonnaie. Dass du jetzt, wenn du die Gottesfurcht hast, dass du dann eine Art Reichtumsgewiss, also dass dir garantiert Geld zukommen wird. Das ist nicht der Fall, das steht hier auch nicht. Du bist reich gesegnet in vielen verschiedenen Bereichen in deinem Leben. Also das möchte ich nicht sagen, hier Prosperity Gospel oder sowas. Nein, es geht mir hier darum, dass es einfach ein Riesensegen ist, den wir erhalten durch Gottesfurcht. Und wir werden geehrt. Das ist etwas Besonderes. Selbst in der Welt sehen die Menschen, wenn man gottesfürchtig wandelt. Und wenn wir uns erinnern, in der ersten Gemeinde, die Menschen um sie herum, die haben sie wahrgenommen als gottesfürchtig, als wirklich veränderte Menschen, die Gott nachgefolgt haben und die das ernst genommen haben, was Jesus gesagt hat mit dem "Seid heilig, denn ich bin heilig." Und sie sind dem nachgefolgt. Ja, und ich denke, Gottesfurcht ist ein vergessenes Fundament von uns Christen. Ein Fundament, was man gar nicht mehr hört, wovon man nichts mehr hört. Es ist nämlich ein Antrieb, der uns immer schöner darstellen möchte vor Gott. Wir wollen ihm immer mehr gefallen und ihm auch zurückgeben, der sich äußert und sichtbar wird. Er wird sichtbar in Dienen, ob in der Gemeinde oder im Missionsdienst, im Evangelium, das Wort verkündigen. Man dient dem Herrn, weil man verstanden hat, wer er ist, was er will von deinem Leben. Wenn du ihm nicht dienst, wenn du alles für dich behältst in deinem Leben und sagst, alles, was geistig ist, es ist mir zu viel, dann hast du nicht Gottesfurcht. Denn Gottesfurcht haben wir vorhin gesehen, was das alles hat und was es bewirkt. Also es wird sichtbar. Und deswegen möchte ich einfach für uns auch jetzt beten und es beenden, dass wir doch auch wachsen in Erkenntnis und in dieser Gottesfurcht zunehmen und wirklich die Bibel mehr und mehr lesen und schätzen für das, was sie ist, Gottes Wort. Amen.